Ja, wir haben ein anspruchsvolles Thema, persönliche Evangelisation, das gilt einem jeden von uns, da kann sich auch keiner ausreden, keiner kann sagen, ich bin da nicht gemeint und das ist nichts für mich, weil jeder Christ hat vom Herrn Jesus den Auftrag bekommen, ein Licht und auch Salz in dieser Welt zu sein. Schön ja auch, dass der Herr gesagt hat, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht. Es ist ein kollektives Salz und es ist auch ein kollektives Licht. Das heißt, wir müssen es nicht alleine tun. Es ist meistens ein Zusammenspiel. Es ist ein Teamwork unter Christen und doch ist jeder Einzelne gemeint. Jeder Einzelne hat eine Aufgabe, jeder Einzelne ist gefragt, jeder Einzelne von uns ist herausgefordert, diesem Auftrag des Herrn Jesus nachzukommen. Nun, wir haben gehört in der vorigen Stunde, dass man noch hoffen und beten darf, dass Menschen vorbereitet sind, dass sie bereit sind, die Bibel zu lesen, dass man durch persönliche Kontakte an offene Menschen geraten kann, und das hoffe ich natürlich, dass auch jeder von euch die Freude erleben darf, einen Menschen zum Herrn zu führen. Ich hoffe, dass ihr das alles schon mal erlebt habt, wie freudig, wie schön dass das ist, wenn einer von euren Freunden, Verwandten, Nachbarn, Arbeitskollegen zum Glauben kommt. Und ja, diese Freude ist wirklich eine sehr schöne Freude. Aber um einen zu finden, der für den Herrn offen ist, muss man vielleicht von anderen 100 einmal zuerst Ablehnung erleben. Und da sind wir oft entmutigt. Und wir haben alle mit Entmutigung zu kämpfen, gerade in unseren Tagen. Und die Anfechtung ist groß, dass wir irgendwie zum Schluss kommen, das ist nichts für mich, es ist besser, ich rede nicht, es ist besser, ich gebe kein Zeugnis, denn die Ergebnisse sind katastrophal. Ich versuche, Menschen anzusprechen, ich versuche, mit ihnen zu reden über das Evangelium, und was ich erlebe, das ist alles negativ, negative Reaktionen, Provokationen, Ablehnungen, zum Teil auch persönliche Angriffe. Das kann ganz schön an die Seele gehen. Und es bringt Entmutigung. Und Entmutigung bringt Freudlosigkeit. Und Freudlosigkeit bringt uns meistens in eine Passivität hinein, an die wir uns dann gewöhnen. Und meinen, das sei irgendwie normal. Ist es aber nicht. Ich möchte mit euch Matthäus 10 aufschlagen und einige Verse aus diesem Kapitel lesen. Denn der Herr Jesus hat seine Jünger sehr gut auf diese Entmutigungen vorbereitet. Bevor er sie in die Welt aussandte als seine Zeugen und Mitarbeiter, hat er in diesem langen Kapitel sie auf die Aufgabe vorbereitet. Und die meisten Verse in diesem Kapitel sind dem Thema gewidmet, wie geht ihr um, wenn sie euch ablehnen, wie geht ihr um, wenn sie euch hassen, wenn sie eure Botschaft nicht haben wollen, wie geht ihr mit diesen Situationen um. Und wenn wir vorbereitet sind auf solche Situationen, dann ist es auch einfacher, sie dann zu überwinden. Wir müssen uns allerdings hüten, dass wir nicht dem Teufel es gestatten, uns dann auf ein totes Gleis zu fahren, wo es nicht mehr weitergeht. Dass wir solche werden, die irgendwie denken, naja, besser ich sage nichts mehr. Die Resultate sind nicht gut. Und wir sind uns ja gewohnt, immer unsere Taten an den Ergebnissen zu messen. Und wenn die Ergebnisse nicht da sind, dann war das nicht von Gott. Dann war das nicht gut. Aber der Herr Jesus sagt hier etwas anderes. Wir wollen lesen ab Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen. Seid nun klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Synhedrien überliefern und euch in ihren Synagogen geißeln, aber auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist des Vaters, der in euch redet. Der Bruder aber wird den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann Vers 24, ein Jünger steht nicht über dem Lehrer und ein Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und ein Knecht wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebub genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Der Herr bereitete seine Jünger in dieser Rede auf Ablehnung vor. Ihr werdet nicht nur Ablehnung erfahren, ihr werdet gehasst werden. Man wird euch hassen. Hassen ist wirklich ein starkes Wort. Wir wollen ja alle geliebt sein. Und nicht nur geliebt, wir wollen alle anerkannt sein, wir wollen vor allem geachtet werden. Wir haben alle ein großes Bedürfnis nach Anerkennung und Achtung. Und hier sagt der Herr, ihr werdet das Gegenteil erleben. Es kann sein, dass sie euch geißeln, es kann sein, dass sie euch sogar den Tod überliefern, es kann sein, dass es so weit kommt, dass ihr gehasst werdet, und zwar ein Hass bis zum Tod. Nun, wir leben im Moment nicht in einer Zeit der Verfolgung, aber so eine Zeit könnte wieder mal anbrechen. Es ist nämlich nicht normal, dass man die Christen duldet, so wie wir heute in unserer Zivilisation geduldet werden. Wir werden zwar geduldet, aber wir werden schon auch immer mehr angefeindet. Immer mehr angefeindet. Da war bei uns in Verona, ich denke es war in diesem Frühling, eine Konferenz, internationale Konferenz, und das Thema war Familie. Es ging gar nicht um das Evangelium. Es war auch nicht organisiert von der katholischen Kirche, sondern das ist so eine weltweite Organisation, die sich einsetzt für moralische Werte und vor allem die altkonservativen familiären Werte, nämlich ein Mann, eine Frau und eigene Kinder. So. Eigentlich einmal gar nichts zu tun mit Gott, mit dem Evangelium, sondern einfach nur Familie. Man sind die angefeindet. Da kamen auch zwei italienische Politiker dann zur Konferenz und haben sich einfach für die Werte der Familie eingesetzt und gesagt, in meiner Sicht der Dinge ist eine Familie ein Mann, eine Frau und eigene Kinder. Da haben sich 20.000 Demonstranten aufgemacht in der Stadt Verona, die haben draußen geschrien und gebrüllt. Und die haben die Leute angefeindet. Da ging es gar nicht um Jesus. Sondern es ging einfach um die Schöpfungsordnung Gottes. Und das ist auch Gottes Hass. Und wenn die Schöpfungsordnung Gottes so anfeinden und das deklarieren als einen alten Zopf und was da alles auf den Spruchbändern steht, das waren 20.000. 1000 Menschen. Und da drinnen im Kongressgebäude, da haben die Leute einfach geredet über Familie. Ich bin da auch mit drin gewesen, habe mir so einen Vortrag angehört und das war ganz gut, was sie gesagt haben. Da hätten wir alles auch gesagt. Wir sind auch für Familie, ja. Wir sind auch für Mann und Frau und Kinder. Die haben geschrien draußen und die Leute angefeindet. So, und jetzt ist die Frage, wie lange geht es noch, bis dieselben Leute auch uns anfeinden, auf dieselbe Art und Weise. Das ist nur noch ein Schritt, weil wir sind ja auch von diesen altertümlichen Menschen, ja, die diesem alten Zopf angehören, die diese konservativen Werte noch glauben, die dastehen für einen Schöpfer und eine Schöpfungsordnung. Wer sagt denn, dass ein Mann und eine Frau eine Familie sind und eigene Kinder haben sollen, wenn nicht Gott? Und dieser Hass, der ist doch schlussendlich gegen den Schöpfer gerichtet. Auch wenn man das noch nicht so deutlich sagt. Und deswegen ist es schon gut und wichtig, dass wir Christen uns langsam, aber sicher damit beschäftigen, dass auch wir Verfolgung erleben können in vielleicht nicht ferner Zukunft. Und die Frage ist, sind wir bereit für so etwas? Sind wir vorbereitet? Wären wir auch bereit, Verfolgung anzunehmen als einen Weg, den Gott auch immer wieder gegangen ist mit seinen Kindern und immer noch geht? Es gibt viele Länder auf dieser Welt, wo die Menschen heute verfolgt werden, um Gottes Willen. Und nicht nur in Nordkorea, wo in diesem Moment, wo es uns gut geht und wir alles haben, was wir brauchen, wir haben Freiheit, viele, Tausende, in diesem Moment, in irgendwelchen Lagern schmachten, wir können uns gar nicht vorstellen, uns unter welchen Umständen, einfach nur, weil sie einmal sagten, ich glaube an Gott, das reicht in diesen Ländern, dann gehst du schon dahin. Und dann gibt es andere Länder, die sind stark von der Religion beeinflusst und da gibt es auch zunehmend mehr Ablehnung und Verfolgung. Ich denke an ein Land wie zum Beispiel Indien, das ja lange christlich irgendwie sehr, den christlichen Glauben sehr wohlgesonnen war, ist nicht mehr so. Da haben verschiedene christliche Organisationen bereits dicht machen müssen. Oder auch in China. Sieht alles so gut und so freiheitlich aus, aber die Christen sind dort immer noch unter Druck. Der Herr hat seine Jünger hier vorbereitet auf die Möglichkeit des Hasses, der Ablehnung und auch des Leidens um seines Namens willen. Und ich glaube, der beste Weg, um sich vorzubereiten auf Verfolgung, ist, wenn man in dieser Welt ein Zeugnis ist für den Herrn Jesus. Weil dann wirst du schon ein bisschen verfolgt werden. Nicht so wie in Nordkorea, Gott sei Dank. Nicht so wie in einem anderen Land, wie zum Beispiel in Laos, habe ich gelesen. In Laos hört man ja nie was davon. Ja? Das ist noch ein kommunistisches Land. Und da gibt es schon Druck, entweder von Seiten der Regierung oder von Seiten der Buddhisten. Wenn einer Christ wird, dann ist er schon einem gewaltigen Druck ausgesetzt. Hört man nicht, ja? Laos, wer hat schon was gehört von dem Land? Oder dann natürlich diese Länder wie Iran, Afghanistan oder auch Tunesien, Marokko, wenn man Christ wird, ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Da wird man schon gehasst von der eigenen Familie. Ja, und wie ist es mit uns? Schweizer, Deutsche, Italiener, werden wir auch gehasst. Ja, wir können das Ganze umgehen. Wir können das Ganze umgehen, indem wir einfach nichts mehr sagen. Und das ist so wie ein Pakt mit dem Teufel, ist es doch, wenn wir es einmal so nennen dürfen. Ja, es ist wie wenn wir dem Teufel sagen würden, hör mal zu, ich gebe dir nicht auf die Nerven und du gibst mir nicht auf die Nerven. Wir machen so eine Art Waffenstillstand. Ja, wir sind zwar Feinde, aber wenn du mir nicht auf die Nerven gibst, gebe ich dir auch nicht auf die Nerven. Ich sage nichts mehr von meinem Glauben und du lässt mich in Ruhe. Das ist schon unterschwellig, so im Unbewussten. Keiner würde das so offen natürlich so ausdrücken, aber man kann die Leiden Christi umgehen heute hier, indem man einfach irgendwie der ganzen Sache der Evangelisation aus dem Weg geht. Aber das ist nicht Gottes Wohlgefallen. Das ist nicht sein Wille. Und wenn hier steht im Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen, dann sind die Wölfe auch hier, bei uns. Und wir sind die Schafe. Und obwohl die Schafe zusammen sind und der Herr sie weidet, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und er leitet uns doch auf grünen Auen und er erquickt unsere Seele und das ist alles so schön in der Gemeinde. Ja, da sind die Schafe zusammen und es geht ihnen gut. Aber wenn die Schafe draußen sind, dann sind sie nicht mehr bei der Herde. Da sind sie mitten unter den Wölfen. Und da draußen in der Welt, mitten unter den Wölfen, sind wir aufgefordert, ein Zeugnis zu sein. Und auch Ablehnung, auch Hass. Und das ist schlussendlich das Kreuz Christi mitzutragen. Mitzutragen. Denn keiner Jünger, der Jünger, Vers 25, Vers 24, keiner der Jünger steht über dem Lehrer. Und ein Knecht kann nicht über seinem Herrn stehen. Und wir würden uns über den Herrn stellen, wenn wir sagen würden, das mit dem Evangelisieren, das mit dem Zeugnis geben, das ist eine Sache, das hat Jesus gemacht, das haben seine Jünger gemacht. Da sind wir schon irgendwie drüber. Da stehen wir schon auf einer anderen Stufe. Das dürfen wir nicht. Wir sollen uns mit dem Herrn Jesus identifizieren in allem. Und auch die Leiden um seines Namens willen anzunehmen, wenn er es halt dann so leitet und so auch erlaubt. Sie haben ihn Beelzebub genannt, wie viel mehr werden sie uns so nennen? Sie haben ihn gehasst, sie werden uns hassen. Sie haben ihn an ein Kreuz genagelt. Sie werden uns auch so behandeln. Vielleicht nicht mit Nägeln aus Stahl, aber vielleicht werden sie Nägel aus Worten. Nägel von der Verachtung. Nägel von der Ablehnung. Ja, vielleicht sogar Nägel des Hasses anwenden, um die zum Schweigen zu bringen, die vom Herrn Jesus weiter sagen. Und das soll uns nicht befremden. Das soll uns überhaupt nicht befremden, wenn dieses Feuer auf uns kommt. Das ist das Feuer der Leiden. Der Leiden um Christi willen. Und liebe Geschwister, auch wir sind berufen, um Christi willen zu leiden. Das ist nicht nur eine Angelegenheit der verfolgten Christen irgendwo in einem Land. Da sind wir alle gemeint. Und diese Leiden, die sollen wir nicht umgehen. Nicht umgehen. Und jedes Mal, wenn wir den Mund auftun in dieser Welt, kann es sein, dass wir diese Leiden des Christus dann auch erleben. In irgendeiner Form des Hasses und der Ablehnung. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Man möchte den Menschen etwas zuliebe tun, man liebt sie. Man ist gedrängt von Liebe und von Jammer. Und beginnt zu reden, man redet über irgend Belangloses und dann kommt die Brücke und dann beginnen wir über geistliche Dinge zu reden. Du gibst dein Zeugnis, du sagst in kurzen Worten, wer der Herr Jesus für dich ist und dann, was kommt dann? Oft. Wenn es gut geht, eine Kälte der Verlegenheit, keiner sagt etwas. Wenn die Leute freundlich sind, sagen sie nichts. Dann wirst du vielleicht feststellen, dass man hinter deinem Rücken über dich lächelt, dich irgendwie ablehnt, du bekommst keine Anerkennung, du wirst vielleicht das Gespött der Leute um dich herum. Das sind sehr unangenehme Gefühle. Wir lieben solche Situationen nicht. Du wirst vielleicht erkennen, dass die Menschen der Welt, sie werden dich nicht lieben, sie werden dich nicht in ihre Kreise aufnehmen, sie werden dir ihre Achtung nicht mehr schenken. Und das tut uns weh. Und das ist kein Misserfolg der Evangelisation. Das ist das Teilhaben der Leiden Christi. Es ist Christus, der leidet, nicht wir. Ihr dürft teilhaben an seinen Leiden. Wenn die Welt uns um Christi willen ablehnt, sie hat ihn abgelehnt. Hätten wir nicht vom Herrn Jesus geredet, dann würden sie uns nicht hassen. Und die Frage ist, sind wir bereit dazu? Dieses Unangenehme, dieses Leiden auch wirklich anzunehmen. Ein großes Problem ist, dass wir haben, Vers 26, wir haben Angst. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Wir haben Angst vor ihnen, wir haben Menschenfurcht. Und Menschenfurcht, so steht es in der Bibel geschrieben, legt einen Fallstrick. Und es ist ein Fallstrick für viele Christen, die Angst herauszutreten, freimütig zu sein und sagen, hört mal Geschwister, ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Ich bin ein Mensch, der die Bibel liest, der sie ernst nimmt. Und ich glaube an Jesus Christus und mehr brauchst du eigentlich gar nicht zu sagen. Jeder von uns kann das sagen. Aber du wirst nicht nur Menschen finden, die dir sagen, ich möchte mit dir die Bibel lesen. Du wirst vielleicht einen finden und andere 100, von denen wirst du provoziert, provokative Fragen. Sie werden versuchen, dich irgendwie vor den anderen schlecht zu machen und deinen Glauben irgendwie ins Lächerliche zu ziehen. Man wird spotten, man wird dich vielleicht geißeln mit Worten. Und man wird uns schon zu verstehen geben, dass sie das nicht wirklich schätzen, was wir da glauben. Davor haben wir Angst. Wir haben vor den Menschen Angst und wir haben vor den Leiden Angst. Wir haben Angst. Und der Herr Jesus weiß es, dass wir Angst haben. Und deswegen sagt er auch so oft in der Bibel, so oft, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht vor ihnen und fürchtet nicht, Vers 28, euch vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag, in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für einen Cent verkauft und doch fällt nicht einer von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. An euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Wie oft hat der Herr gesagt, fürchtet euch nicht in diesem Abschnitt? Wie oft? Er hat es wiederholt und wiederholt und wiederholt. Fürchtet euch nicht. Weil er genau weiß, dass das unser Problem ist. Wir haben Angst. Wir sind leidensscheu. Und wir haben vor allem Angst, eben die Achtung zu verlieren. Und wisst ihr, wenn der Herr sagt, ihr seid nicht von der Welt, sondern in der Welt, dann haben wir manchmal ein Problem zu erkennen, was ist denn jetzt für einen Christen, wenn er nicht mehr von der Welt ist. Und manchmal denken wir uns, wir sind nicht von der Welt, wenn wir uns nicht nach der Mode kleiden, dann sind wir nicht von der Welt. Oder wir sind nicht von der Welt, vielleicht weil wir keinen Fernseher zu Hause haben, da sind wir auch nicht von der Welt. So hat man häufig gedacht unter christlichen Kreisen. Aber das ist nicht wahr. Wir leben in der Welt. Und sind nicht von der Welt, von dem Moment an, wo du deinen Mund auftust und sagst, ich glaube an Jesus Christus. In diesem Moment bist du nicht mehr von der Welt. Und wenn der Welt, wenn du von der Welt wärst, hätte die Welt das ihre geliebt. Aber sie lieben dich dann nicht mehr. Und das ist gut so. Und wenn du die Linie ziehen möchtest von der Gemeinde zur Welt, brauchst du nur vom Herrn Jesus ein Zeugnis zu sein. Und dann geht das automatisch und von allein. Da kannst du auch einen Fernseher haben, da kannst du auch Fußball schauen und da kannst du sogar auch dich nach der Mode kleiden. Dann ist die Linie gezogen zwischen der Welt und dir. Dann wird die Welt Farbe bekennen, was sie nicht will und was sie nicht liebt. Denn diese Welt liebt Gott nicht. Es ist ein System gebaut auf Gottlosigkeit, auf Gottes Verachtung. Es ist ein System, diese Welt, auch wenn sie noch so schön ausschaut, die gottfeindlich gesinnt ist, sie hat den Herrn der Herrlichkeit ans Kreuz geschlagen. Es ist die Welt, die Gott so sehr geliebt hatte und immer noch liebt, die den Herrn Jesus, die unseren Gott ablehnt. Und deswegen stellt unser Herr seine Jünger hier auf Leiden ein. Und seine Medizin ist ab Vers 26. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Nun, wie kann man Angst überwinden, wenn man Angst hat? Du kannst einem lang sagen, hab keine Angst. Und er wird dir sagen, aber ich habe Angst. Der Herr gibt uns hier einige Anreize, er gibt uns Ermutigung, wie wir unsere Angst überwinden können. Das erste ist, was er sagt, Vers 26, es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet in dem Licht, was ihr hört, ins Ohr, verkündigt es auf den Dächern. Das erste ist, was er sagt, ihr könnt Angst überwinden, einfach dem Bewusstsein, dass irgendein Moment kommt, wo alles einmal offenbar werden wird. Auch wie diese Welt, die sich so gern positiv und gütig zeigt, wirklich ist und auch wer Gott und Christus wirklich ist. Es wird alles einmal offenbar werden, deswegen habt keine Angst. Der zweite Punkt, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Ja, fürchtet euch vor ihm. Es gibt eine Angst, die viel größer sein sollte als unsere Gottes, als unsere Menschenangst, Menschenfurcht. Nämlich die Angst vor Gott. Man kann Angst mit Angst überwinden. Man kann Angst überwinden mit einer größeren Angst. Und ich denke, wir sollten einfach alle uns bewusst sein, dass Gott wirklich ein Gott ist, der zu fürchten ist. Er ist es einmal, der die Menschen vors Gericht stellen wird. Und er wird es sein, der jeden Einzelnen richtet. Und es wird, werden Menschen in seinem Gericht sein, die werden weinen, die werden heulen und sie werden in die Hölle geworfen werden. Wir kennen das aus der Offenbarung. Ihn sollen wir fürchten und nicht die Menschen, die unsere Seele eigentlich keinen Schaden anrichten können. Ein Bruder hat mir das einmal erklärt, wie das geht, Angst mit einer größeren Angst zu überwinden. Der hat erzählt, er sei einmal mit einem Freund auf einen Berg gestiegen und er sagt, wenn man den Berg hochsteigt, hat man zwar Angst, aber man überwindet die Angst, indem man einfach nicht runterschaut. Ja? Du steigst einfach immer deinem Führer nach und schaust das Seil an und kletterst auf den Berg. Das Problem ist, runtersteigen. Weil runter, da musst du runterschauen. Und dann kriegst du Angst, wenn du unter dir so 200 Meter oder 100 Meter einfach leere Fläche siehst. Und jetzt musst du da runter. Und der kriegte da oben auf dem Berg, dieser Freund, eine Panik, panische Angst. Und hat sich geweigert, runterzusteigen. Und wenn man so in einer Paniksituation ist, dann ist es schwer, sich zu überwinden. Nun der andere, der Freund von diesem Freund, das war ein geübter Bergsteiger und er versuchte ihm gut zuzureden. Und weißt du, und wir machen jetzt das und so einen Schritt und das geht mal und ich gehe voran und was man halt da sagt, ja, hat alles nichts gewirkt. Und dann waren sie oben eine Stunde und es wurde schon so langsam dunkel, Abend, ja, und wir müssen runter. Der hat sich stur gestellt, panische Angst, ich gehe keinen Schritt runter. Was machen wir jetzt? Dann haben die gesehen, dass in der Ferne dunkle Wolken aufkamen, wie es halt so geschieht in den Bergen gegen Abend. Und die Wolken wurden immer dunkler. Und man hat schon in der Ferne die ersten Blitze gesehen. Und dann wussten die einfach, wenn wir jetzt nicht runtersteigen, dann kommen wir in ein furchtbares Gewitter da oben. Und schlussendlich war die Angst vor dem Gewitter die größere Angst als das Runtersteigen. Und schlussendlich hat die größere Angst über der kleineren Angst gesiegt. Also es funktioniert schon manchmal. Angst kann überwunden werden durch eine größere Angst. Und das ist genau das, was der Herr Jesus hier sagte. Es gibt einen, der vermag in die Hölle zu werfen. Und es gibt Menschen, vor denen haben wir zwar Angst, aber die können unserer Seele nichts antun. Sie können zwar unseren Leib töten, im Ernstfall, aber sie können weder unserer Seele noch unserem Geist etwas antun. Und deswegen sind wir aufgefordert, diese Angst zu überwinden. Dritter Punkt, Vers 29. Der Herr sagt hier an dieser Stelle, dass zwei Sperlinge einen Wert haben, nämlich ein Cent. Und doch fällt nicht einer von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Oder auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Das ist eine große Ermutigung für mich. Denn auch wenn man wenige hat, Gott hat sie doch gezählt. Das heißt, auch die Haare auf unserem Haupt haben für Gott einen Wert. Wie viel mehr Wert hast du denn, wenn noch alle Haare da sind? Oder wie viel mehr Wert hast du in den Augen Gottes als Mensch? Was der Herr hier sagt durch diese zwei Bilder ist, euer Wertgefühl hängt nicht davon ab, was die Menschen von euch denken. Euer Wert als Menschen hängt nicht davon ab, ob euch die Menschen lieben oder hassen. Ich liebe euch. Und das gibt dir einen Wert. Suche bitte deinen Wert nicht in dieser Welt. Suche nicht Wertgefühle, die dir diese Welt gibt, durch Anerkennung und weiß nicht was alles. Sondern suche und finde den Wert, den Gott dir zeigt als sein geliebtes Kind. Und deswegen sagt er wiederholtermaßen, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Überwindet die Menschenfurcht. Überwindet sie. Und das muss jeder selber tun. Das Herz kann furchtbar klopfen. Manchmal haben wir furchtbare Not, etwas einem Menschen zu sagen über Jesus, weil wir genau wissen, es kann sein, es kommt nicht gut an. Und diese Angst kann uns lähmen, aber sie soll überwunden werden. Und diese Angst zu überwinden, das ist ein Sieg, das ist ein Überwinden. Und schlussendlich führt es dazu, dass wir den Willen Gottes tun. Vers 32, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde ich auch mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber irgend mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das Bekennen des Namens des Herrn ist eine große Gelegenheit, in einer feindlich gesinnten Welt uns auf seine Seite zu stellen. Und der Herr Jesus nimmt das ganz genau. Und es ist kein leeres Wort. Und wenn er sagt, ich werde ihn auch verleugnen, dann wird er es tun. Und wir dürfen uns hier nicht in einer falschen Sicherheit wähnen und meinen, ja, ich bin doch ein Gotteskind und ich kann nicht verloren gehen. Und deswegen, auch wenn ich mich nicht zu Jesus stelle, dann bin ich doch trotzdem gerettet und so weiter. Ja, was machen wir dann mit dem Wort hier? Ich glaube auch an Heilsgewissheit. Ich glaube auch, dass ein Gläubiger nicht verloren werden kann. Von ganzem Herzen glaube ich das. Und doch ist das hier ein ganz schweres Wort und wir nehmen es doch ernst. Jesus hat das ernst gemeint. Und das bedeutet, dass wir es uns einfach nicht leisten dürfen, vor den Menschen nicht Farbe zu bekennen. Und dass der Herr es ernst nimmt, dass es eine große Sünde ist und wir laden Schuld auf uns, wenn wir uns nicht zu ihm stellen vor den Menschen. Ja, Vers 34, denkt nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Es werden Auseinandersetzungen sein. Sie werden mich hassen, sie werden euch hassen. Und der Hass wird beginnen in der Familie. Das haben alle miterlebt, die sich bekehrt haben. Das ist das, du hast dich zu Gott bekehrt, gehst zu Hause, gehst nach Hause und erzählst es deiner Familie, ich bin jetzt ein Kind Gottes und ich will an Gott glauben und ihm nachfolgen. Was hat das in der Familie schon für Kriege bewirkt? Nicht alle sind in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und da beginnt der Krieg dann schon zwischen Vater, Mutter, Sohn und Tochter. Aber der Herr fordert uns auf, eben keine Angst zu haben. Und die Frage ist, Vers 37, wen liebst du mehr? Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das sind ganz harte Worte. Und dies, lassen wir die einfach auf uns wirken. Der Herr sagt, was musst du tun, um meiner würdig zu sein? Ja, das ist ja auch vor dem Abendmahl, wird manchmal die Stelle gelesen. Wenn wir das Brot und den Wein zu uns nehmen, nicht würdig, dann essen und trinken wir zum eigenen Gericht, so sagt es Paulus. Hier sagt Jesus, was einer ist oder wie einer ist, der nicht würdig ist, würdig ist. Oder eben nicht würdig, einer, der irgendwelche andere Dinge über den Herrn setzt und sich deswegen nicht zu ihm stellt, öffentlich. Und der Herr sagt, das bedeutet, mein Kreuz auf sich zu nehmen. Und das bedeutet, an meinen Leiden am Kreuz teilzuhaben. Weil dort wird der ganze Hass, den gegen Jesus gezeigt wurde, auch uns irgendwie gezeigt. Und da kommen wir nicht darum herum, auch wenn wir in einem christlichen Land leben. Und wir dürfen das Kreuz nicht umgehen. Es ist wichtig für uns. Wir glauben an das Kreuz. Wir predigen das Kreuz. Aber wir sollen auch das Kreuz erleiden, indem wir es bekennen, öffentlich vor den Menschen. Das sind ganz, ganz ernste Worte, wo der Herr uns einstellt auf Ablehnung, auf Verfolgung, auf das Verlieren der Achtung in einer Gesellschaft, die Gott nicht haben will. Und wenn du von dieser Welt geliebt werden willst und wenn du von dieser Welt Achtung empfangen willst und du willst von dieser Welt Anerkennung bekommen, dann darfst du nie über Jesus etwas sagen. Und wenn du aufhörst, über Jesus zu reden in dieser Welt, dann hast du genau das gemacht. Und das dürfen wir nie machen, nie. Ich war einmal in Amerika und habe mit einem Bruder geredet, der war der Präsident von einer christlichen Organisation. Sie nehmen sich armer Kinder an, überall in Drittweltländern. Man kann diese Kinder adoptieren, Patenschaften halt eingehen, man kann ihnen helfen, auf Distanz, so wie das viele Organisationen heute machen, das ist eine gute Arbeit. Dann haben die einmal einen so, es gibt so Revisoren, es gibt so Berater, irgendwelche Firmen, die dann in deine Firma kommen und die dich beraten, wie du deine Firma besser führen könntest, wie du mehr Geld machen könntest, wie du deine Geschäfte besser tätigen könntest. Da haben die eine solche Firma beauftragt. Die haben das Ganze dann durchleuchtet und haben die ganzen Prozesse haben die kontrolliert und was sie machen und was sie tun. Und schlussendlich war ihr Bericht dann dieser. Die sagten ihnen, diesen Brüdern, hört mal zu, ihr macht eine gute, eine tolle Arbeit. Es ist wunderbar, was ihr macht. Wie ihr den Kindern helft, das ist so gut. Ihr habt nur ein Problem. Ihr redet zu viel über Jesus. Wenn ihr das ganze Jesus-Zeug weglassen würdet, ihr werdet viel mehr Erfolg und die Leute würden viel mehr den Kindern helfen und so weiter und so fort. Gut, dann sind die Herren von der Firma rausgegangen und die Brüder haben sich angeschaut. Was meint ihr, wie lang ist die Sitzung gewesen, die dann gefolgt ist? Das sind die schönsten Sitzungen. Keines Wortes bedürftig. Keines Wortes bedürftig. Die haben einen Brief aufgesetzt und haben in dem Brief geschrieben, wir, die Brüder in dieser Organisation, wir feiern es vor Gott, wir schwören, wir versprechen es vor Gott und allen heiligen Engeln, dass wir nie aufhören werden, über Jesus zu reden und alles, was wir tun, wir werden es nur in seinem Namen machen und zu seiner Ehre. Und haben diesen Brief genommen, haben die Fundamente ihres Gebäudes aufbrechen lassen und haben diesen Brief verankert, zu tief in ihrem Gebäude, dort wo, wenn einer diesen Brief ändern will, zuerst das ganze Gebäude abbrechen muss, und haben ihn einbetoniert. Halt so symbolisch irgendwie gesagt, wir werden nie aufhören, im Namen Gottes unsere Werke zu tun. Nie. Wir werden den Namen Jesu nie verleugnen. Um irgendeines Gewinnes willen, irgendeines Gewinnes willen. Ja, die Welt würde uns lieben. Denn ihr seid doch liebe Leute. Mann, seid ihr liebe Leute. Die Gesellschaft braucht euch doch. Ihr habt nur ein Problem. Ihr glaubt an Jesus. Also wenn ihr nicht an Jesus glauben würdet, ihr wäret die besten Leute in dieser Welt. Jetzt seid ihr aber Jünger Jesu. Und wir dürfen einfach nicht zur Erkenntnis kommen, es ist besser, wenn ich nicht mehr rede. Dann geht es mir besser. Und dann ist der Teufel schlau. Ja? Er ist dann sehr schlau in unseren Köpfen. Er sagt, das ist nichts für dich. Du kannst nicht reden, wie Mose. Ja? Mose sagt, ach, ich habe eine schwere Zunge. Ich kann nicht reden. Das sollen noch andere machen. Missionare soll das machen. Der Walter, der soll das machen. Oder die Ältesten. Oder die Prediger da, die sollen das machen. Und man redet sich raus. Man hat so viele Ausreden. Ich kann nicht reden. Ich habe keine Geduld. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und überhaupt, wie soll ich anfangen? Und ich sage besser nichts mehr. Wenn wir beginnen, nichts mehr zu sagen, dann haben wir Christus verleugnet. Und das ist Schuld. Das ist das, was der Jesus hier gesagt hat. Und deswegen sind die Widerstände in dieser Welt einfach dazu da, dass wir sie dann auch annehmen. Okay, die Welt liebt mich nicht. Das ist gut. Die Leute beginnen über mich zu spotten, das ist auch gut. Ich bekomme die Achtung nicht, vielleicht keine Karriere, wie ich sie sonst vielleicht hätte haben können. Okay. In erster Linie in unserem Leben kommt Jesus und sein Wort und nicht diese Welt. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Aber wer seine Psyche verliert, da sagt nämlich Gott, der Herr Jesus verwendet das Wort Psyche, wer seine Psyche verliert um meinetwillen, der wird sie finden. Und seine Psyche zu verlieren, heißt auch manchmal Angst zu erleiden oder Ablehnung zu erleiden, Provokationen zu erleiden und dabei milde zu bleiben. Milde heißt nicht angriffig, nicht polemisch, aber trotzdem zu stehen für seinen Glauben. Und solche Leute wie Luther, da war doch auch irgendwie ein Reichstag hier in Augsburg einmal, ja? Das muss doch irgendwie hier auch mal geschehen sein, ja? Aber da waren auch andere wichtige Momente, als zum Beispiel Luther dann vor Kaiser ständen und vor allen, die irgendwie zählten im Deutschen Reich, er stand und sah: Ich werde nicht gegen mein Gewissen verstoßen. Hier stehe ich, so glaube ich, ich kann nicht anders. Und er wusste genau, das kann mein Leben kosten. Und anderen hat es das Leben gekostet, wie Jan Hus da unten in Konstanz. Oder andere, die ihr Leben wirklich gelassen haben, heute noch, die einfach zu meinem Jesus gestanden sind. Wer bin ich? Der vor ein bisschen Angst oder ein bisschen Scheu oder ein bisschen Leiden den Schwanz einziehe und einfach sage, ich mache da nicht mehr mit. Ich mache nur noch ein Christentum gegen innen. Da ist es schön, da haben wir eine schöne Gemeinde, da ist es wohl, da habe ich keine Verfolgung, da geht es mir gut. Und die draußen, die sind ja sowieso alle abgefallen. Das ist kein Christentum. So lasst uns doch bitte die Angst überwinden und lasst uns doch bitte den Herrn Jesus bekennen. Und wenn es halt dann so ist, dass Menschen uns nicht wollen oder ablehnen oder sogar hassen, dass wir uns nicht drücken, sondern diese Dinge dann auch lernen, einfach zu erleiden, als ein Teil der Leiden Christi. Das ist eine Ehre. Das ist dann eine Ehre für einen jeden von uns. Ich möchte diese Botschaft schließen aus einem Wort von der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Da wurden die Apostel vor das Synhedrium gezerrt. Sie wussten nicht, was sie mit ihnen machen sollen. Sollen sie sie töten? Sollen sie sie geißeln? Sollen sie sie schlagen? Sie wussten nicht, wie sie sie strafen sollten. Da haben sie ihnen einfach gedroht, Vers 21. Sie aber drohten ihnen noch mehr und ließen sie frei, dass sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie strafen sollten, wegen des Volkes, den alle verherrlichten Gott über das, was geschehen war. Denn der Mensch, an dem diese Zeichen der Heilung geschehen war, war mehr als 40 Jahre alt. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den ihren, von den Wölfen draußen hinein zu den Schafen, und berichteten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie es aber hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Und sie haben Gott angesprochen als den Despoten, das ist nämlich der Herrscher. Despot, du bist der Herrscher. Und wir fürchten dich mehr als diese Leute da drinnen. Und so gib jetzt, nachdem sie den Psalm 2 zitierten, und in diesem zweiten Psalm wird ja schon etwas gesagt von diesen Versammlungen gegen den Christus, Die Könige der Erde traten auf, die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn, gegen den Christus. Und in dieser Stadt versammeln sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht. Und es sind so viele, die sich gegen dich versammeln. Und jetzt sind wir hier zwei, vier, wenige Leute. Und wir sind auch unter Morddrohungen und unter Ablehnungen stehen wir hier. Wie sollen wir jetzt reagieren? Und so haben sie gebetet. Vers 29, nun Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Sie haben gebetet für Freimütigkeit, damit ihre Angst überwunden werden könnte. Wir brauchen Freimütigkeit. Und die Freimütigkeit ist das Gegenteil von einer Blockade, von einer inneren Blockade. Dafür können wir auch beten, auch miteinander beten. Und je mehr der Druck kommt von außen, desto mehr sollten wir beten füreinander. Dass wir freimütig sind, das Wort Gottes zu sagen, auch ohne Scheu, ohne Angst und vor allem auch inmitten von Ablehnung. Und als sie dies gebetet hatten, da bebte die Städte, wo sie versammelt waren. Sie wurden mit Heiligem Geist erfüllt, Vers 31. Und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und das brauchen wir. Wir brauchen Freimütigkeit. Aber, und das möchte ich noch sagen, bitte, klug, wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Freimütigkeit bedeutet das, mit Klugheit, mit Weisheit, aber ohne Falsch. Deutlich, klar. Salz der Erde, das Licht der Welt. Zur Ehre des Herrn Jesus. Wollen wir noch bitten.